ich muss sagen, so ein Pastorenberuf, Pastorendienst ist ja echt mal ein durchwachsenes Thema. Es gibt Tage, da muss ich sagen, oh, da wünschte ich mir wieder so eine Fräsmaschine zurück oder so eine Drehbank, wo man einfach so Oropax in die Ohren reintun kann. Man ist ganz für sich alleine, am besten Spätschicht, wo die Chefs nicht da sind und wo man so ganz in aller Seelenruhe sein Werkstück fertigen kann, oder? Und am Ende der Schicht oder so, wenn dann so der Spänehaufen immer größer wird, dann weißt du auch, was du getan hast, es sei denn, die Maße stimmen nicht, dann kannst du von vorne anfangen. Aber es gibt Momente, und das sind die allermeisten im Pastorendienst, wo ich einfach total beeindruckt davon bin, dass Gott uns Menschen mit hineinnimmt in diesen großartigen Auftrag, die Welt mit ihm bekannt zu machen. Das finde ich gewaltig. Und es gibt Dinge, so wie diese Predigt zum Beispiel, die entstehen unter enormer Anfechtung und unter manchmal großen Herausforderungen. Aber wenn ich dann zusammen mit euch hier im Gottesdienst bin und wir können uns dem Thema nähern, wir können Bibeltexte auseinandernehmen und wir können Gott zu unserem Herzen reden lassen, oh, das sind so Sternstunden, sage ich mal, des Pastorendienstes. Und ich liebe das, mit euch zusammen das zu tun. Letzte Woche ging es darum, klug mit Geld umgehen, Teil 1. Und ich muss feststellen, bei mir hat das einiges ausgelöst. Wir haben mehrere Tage lang überlegt, wie können wir diesen Kreis, von dem Attilio Sibian letzte Woche gesprochen hat, miteinander schließen, sodass wir mal definieren können, was wir für uns verbrauchen wollen, damit wir, ich will es mal so sagen, professioneller geben können. Und das ist ein spannender Prozess. Wir sind noch dran und suchen da unseren Weg, aber ich freue mich schon darauf. Heute geht es darum, klug mit Geld umgehen, Teil 2. Nein, ich habe nicht irgendwie Finanzwesen studiert, ich habe nicht irgendwie einen Master in Versicherungsrechnungswesen oder irgendetwas. Das, was uns verbindet, die Art und Weise, mit der wir uns dem Thema nähern wollen, ist, wir wollen schauen, was Gottes Wort dazu zu sagen hat. Und ich möchte dich einladen, heute Morgen mich nicht als den Experten anzuschauen, der jetzt die 5 Schritte dir auf den Tisch legt, wie du zu einem professionellen Geber werden kannst, sondern ich lade dich ein, mit mir zusammen einen Weg zu gehen. Mit mir zusammen einen Blick zu wagen in dein Portemonnaie und in mein Portemonnaie hinein. Dass wir miteinander unterwegs sind und gucken, welche Leitlinien gibt uns Gottes Wort, die dir und mir helfen können, klug mit Geld umzugehen. Ich hoffe, du bist dabei. Starten möchte ich mit 4 Versen, zunächst mal mit 2, aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 3, die Verse 9 und 10. Sprüche, Kapitel 3, die Verse 9 und 10. Dort heißt es: Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens, so werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Keltern von Most überlaufen. Also ich muss ehrlich sagen, wenn man diese Verse liest, dann hat man so den Eindruck, das ist Wasser auf die Mühlen der Leute, die sagen, du musst nur genügend glauben, dann wird Gott dich segnen, er wird dich beschenken, er wird dir alle Steine aus dem Weg räumen, du bekommst so einen richtigen Flow in deinem Leben hinein. Er beschenkt dich mit Gesundheit, mit guten Freundschaften, einem tollen Ehepartner, geratenen Kindern, einem guten Bankkonto, viel Sicherheit und so weiter und so weiter. Und es stimmt tatsächlich, und ich glaube, da sind wir uns einig, und diejenigen, die länger mit Jesus unterwegs sind, die können das bestätigen. Tatsächlich erleben wir Zeiten, wo das genau so zutrifft. Wo wir merken, sich auf Gott zu verlassen ist gut. Wo wir merken, in Anführungsstrichen, das zahlt sich aus. Gott segnet, Gott beschenkt, Gott wendet sich mir zu in allen möglichen Lebensbereichen. Und dann, und jetzt lese ich Vers 11 und 12 noch gerade dahinter. Mein Sohn, verwirf nicht die Züchtigung des Herrn und sei nicht unwillig über seine Zurechtweisung. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, wie ein Vater den Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Diese Verse stehen direkt hintereinander. Und wenn man nur diese ersten beiden Verse liest, dann meint man, jetzt bin ich auf einer grünen Wiese unterwegs. Aber genauso treffen ja auch Vers 11 und Vers 12 auf unser Leben zu. Beides können wir entdecken, beides können wir sehen, Zeiten des Segens und Zeiten der Herausforderung. Beides gehört zum Leben als Kind Gottes dazu. Eine fühlt sich gut an, die andere ist vielleicht einfach nur schwer. Beides gehört zur Beziehung zu Jesus. Warum? Weil beides, Reichtum und Armut, gute Zeiten und schlechte Zeiten, möchte ich mal sagen, aufdecken können, was wirklich in deinem Herzen da ist. Beide Extreme zeigen, was wirklich in deinem Herzen los ist. Was in deinem Herzen geschieht, wenn Gott dir zum Beispiel deine Wünsche verwehrt. Entziehe ich dann Gott das Vertrauen und sage ihm dann, also jetzt bin ich selber zuständig, und in Bezug auf Besitz, auf Geld und Besitz kann man dann sagen, also jetzt muss ich selber dafür sorgen, dass die Einnahmeseite wieder stimmt. Der Staat zwackt so viele Steuern ab, jetzt bin ich auch mal dran, jetzt muss ich nicht ganz so ehrlich bei der Steuererklärung sein zum Beispiel. Wenn es eng wird, wenn schwierige Zeiten auftauchen, beginne ich noch geiziger zu werden, noch mehr auf meinen eigenen Vorteil zu schauen und nur darauf aus zu sein, irgendwie wieder die Einnahmeseite hochzubekommen. Das heißt, diese zweiten Verse, diese schwierigen Zeiten, decken auf, was in unserem Herzen wirklich los ist. Genauso passiert das auf dieser guten Seite, die ersten beiden Verse, wenn Reichtum da ist. In die Richtung, in die dein Herz sowieso unterwegs ist, wird es sich weiterentwickeln. Und das geschieht genauso bei guten Zeiten. Da heißt es ja, haben wir ja eben gelesen in Vers 9, ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens. Mit anderen Worten, es ist also auch möglich, den Herrn nicht zu ehren mit seinem Besitz. Wie passiert das, indem ich stolz bin und mir auf die Schulter klopfe und sage, das habe ich selbst geschafft? Wenn ich spüre, dass Hoffnung und Sicherheit aus meinem dicken Bankkonto kommen. Wenn man feststellen muss, dass Götzendienst da ist, weil man immer mehr und mehr und mehr dem Ansammeln von Besitz opfert. Ich denke, dass wir eine ganze Menge oder immer wieder Predigten hören in der Kategorie, wie wir mit den schlechten Zeiten umgehen sollen. Dass wir immer wieder Predigten hören, so nach dem Motto, how to deal with dark times. Wie gehe ich mit den dunklen Zeiten um? Wie soll ich das handeln? Wie soll ich das machen? Aber ich glaube, wir hören wenig Predigten darüber, was ist mit den guten Zeiten? Predigten mit dem Titel, wie Reichtum dir kein Beinchen stellt, zum Beispiel. Weil gute Zeiten genauso eine Herausforderung sein können wie schlechte. Im Römerbrief Kapitel 1 zum Beispiel, da erwähnt Gott, dass die Strafe für Leute, die ihn ablehnen, die ist, dass er ihnen einfach ihre Wünsche gewährt. Das ist das Gericht Gottes. Das ist die Strafe für die Ablehnung ihm gegenüber. Er gewährt einem einfach die Wünsche. Wenn das egoistische Wünsche sind, wenn mein Herz in eine falsche Richtung unterwegs ist, dann gibt es nichts Schlimmeres, als wenn mich jemand einfach in diese Richtung laufen lässt und nicht aufhält. Das ist ja offensichtlich. Das heißt, diese guten Zeiten können genauso eine Herausforderung sein. Und deswegen reden wir auch über das Thema Geld heute Morgen. Wir leben in einem der reichsten Länder dieses Planeten und deswegen ist es auch eine besondere Herausforderung für uns. Ich glaube, das brauchen wir nicht zu ignorieren. Johannes der Täufer im Lukas-Evangelium Kapitel 3 wird gefragt, Was sollen wir tun, um zu Gott zu gehören? Was sollen wir machen? Und er antwortet drei verschiedenen Gruppen von Menschen. Erstens antwortet er allen, die um ihn herumstehen, sie sollen Kleider und Lebensmittel mit den Armen teilen. Dann spricht er die Zöllner an, sie sollen nicht mehr verlangen, als vorgeschrieben ist. Dann spricht er die Soldaten als dritte Gruppe an und sie sollen mit ihrem Soll zufrieden sein und die Bevölkerung nicht erpressen. Offensichtlich spielt das Thema Geld und Besitz und Wohlstand für Johannes den Täufer eine sehr große Rolle. Er konnte nicht über eine gesunde geistliche Haltung reden, ohne über Geld zu sprechen. Faszinierender Zusammenhang. Wenn also Geld und Besitz, also Wohlstand, das Herz entweder immer egoistischer und härter werden lässt oder aber freundlicher und großzügiger, dann müssen wir doch uns die Frage stellen, wie gelingt das? Wie können wir trotz des Wohlstandes, trotz des Geldes ein freundliches, weiches, großzügiges und freigebiges Herz bekommen? Wie geht das? Und ich möchte das versuchen, anhand von drei Punkten zu zeigen. Erstens, wir müssen die Realität verstehen. Matthäus Evangelium, Kapitel 6. Matthäus Evangelium, Kapitel 6, die Verse 19 und 20. Seite 693 für diejenigen, die es schnell aufschlagen wollen. Dort heißt es, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Jetzt lese ich Vers 21 noch dazu, denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Die Bibel bezeichnet uns als Pilger, als Reisende, als Bürger eines anderen Landes. Sie bezeichnet das Leben hier auf der Erde als ein Leben in einem Zelt. Mit anderen Worten vermittelt das ein Bild, als wären wir Menschen, die eigentlich aus dem Koffer leben. Menschen, die permanent auf Durchreise sind, die eigentlich hier nicht zu Hause sind. Und sie spricht davon, dass der Himmel eigentlich der Ort ist, der unser wahres Zuhause ist. Dort gehören wir hin, dahin sind wir berufen, dahin ist alles ausgerichtet. Der Himmel ist unser Zuhause. Die Bibel sagt auch ausdrücklich im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 10, dass diese Erde einmal vergehen wird. Alles wird vergehen. Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde als unseren Wohnort. Ist dir das bewusst? Das sagt sich so einfach und das klingt und vielleicht geht's dir ja jetzt in diesem Moment so, das klingt so abstrakt, dass man sich das fast wie nicht vorstellen kann. Diese Welt ist nicht unser Zuhause. Wir sind für den Himmel geschaffen. Und immer dann, wenn du in diese Welt hineinschaust und den Eindruck hast, hier stimmt einfach etwas nicht. Diese himmelschreiende Ungerechtigkeit, die so da ist, wenn du in diese Welt hineinschaust und merkst, es müsste eigentlich ganz anders sein, die erinnert dich daran, dass die Bibel recht hat. Jawohl, es stimmt, es muss eigentlich ganz anders sein. Diese Ungerechtigkeit, diese Schere zwischen Arm und Reich, Sklaverei und alles, was es so gibt, Kriege, Mord und Totschlag. Es muss eigentlich anders sein und das ist ein Hinweis darauf, dass wir schon instinktiv spüren, wir sind geschaffen für eine andere Welt. Gott möchte es anders und er wird es anders machen. Unser Zuhause ist der Himmel. Das ist die Realität. Deswegen habe ich den Punkt überschrieben mit die Realität verstehen. Was würde passieren? Stell dir vor, du hättest dein gesamtes Vermögen in Apple-Aktien angelegt. Ich weiß, es ist einfach aus der Luft gegriffen, niemand investiert in Apple, aber stell dir vor, du hättest das getan. Du hättest dein gesamtes Vermögen in Apple investiert. Und dann bekommst du einen Anruf, anonym, Nummer unterdrückt, und jemand sagt dir, ich hab brandaktuelle Insider-Informationen für dich. Das Unternehmen steht kurz vor dem Bankrott. In 2 Wochen wird es bekannt gegeben. Was wirst du tun? Also wer ein kleines bisschen ein Gespür für Geld hat, und sogar selbst ich verstehe das, du würdest natürlich deine ganzen Aktien abstoßen, oder? Du würdest sie verkaufen, bevor der Crash kommt, weil du Insider-Informationen hast. Die Bibel gibt dir solche Insider-Informationen in Bezug auf dein Geld. Sie sagt, der Börsencrash steht kurz bevor. Sie sagt dir, deine Anlagen hier auf diesem Planeten sind nicht sicher. Investiere in verlässliche Anlagen. Investiere woanders. Es kommt der Crash und dann sind da alle deine Aktien hier nichts mehr wert. Wir sind Menschen mit Insider-Informationen. Handle entsprechend dieser Insider-Informationen. Das Bild, das die Bibel zeichnet, ist eigentlich klar. Wir kommen alle aus der Urlaubszeit und einige waren auch in Hotels unterwegs. Wenn jemand in ein Land reist, sagen wir mal für eine Geschäftsreise, er bekommt ein Hotelzimmer und er ist eigentlich in diesem fremden Land, um Geld zu verdienen. Was wird er machen? Er sagt sich, diese Vorhänge im Hotelzimmer, die passen mir nicht so richtig. Vorhänge weg, neue Vorhänge dran. Oh, und dieses Sofa, das ist so unbequem, ich kaufe mir ein neues. Und du fängst an, dieses Hotelzimmer einzurichten, du kaufst einen neuen Teppich, du kaufst einen neuen Fernseher, die sind eh immer zu klein in den Hotels, gell? Eine Soundanlage und du richtest dein Hotelzimmer ein. Wird niemand machen, oder? Niemand richtet sein Hotelzimmer ein, sondern du verdienst das Geld, um es an den Ort zu senden, wo du zu Hause bist. Das ist das Bild, das die Bibel zeichnet. Und sie sagt, der Himmel ist unser Zuhause und wir leben hier wie in einem Hotelzimmer. Und genauso unlogisch, wie es ist, ein Hotelzimmer hier einzurichten und sich besonders luxuriös irgendwie zu gestalten, genauso unlogisch ist es, Schätze hier zu sammeln. Ja, wenn ich in dem Hotelzimmer lebe, ja, ich werde das Frühstück bezahlen, ja, ich werde auch ein Mittag und auch ein Abendessen bezahlen, damit ich leben kann. Aber ich werde mir das doch nicht alles da luxuriös einrichten. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist das Bild, das die Bibel zeichnet und von dem sie sagt, das ist die Realität. Das müssen wir verstehen, um einen guten Umgang mit Geld, einen klugen Umgang mit Geld zu erlernen. Jetzt ist die Frage, wie können wir das machen? Mit welchem Werkzeug gelingt uns diese Umstellung, gelingt uns das Erlernen dieser Haltung? Gott gibt uns ein Werkzeug an die Hand und das steht in 2. Korinther 9. Zweiten Korintherbrief, Kapitel 9, der Vers 7. Dort ruft Paulus die Gemeinde in Korinth auf. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Das Werkzeug, das Gott uns an die Hand gibt, um diese Haltung zu erlernen, entsprechend der Realität, heißt geben. Geben. Wir haben ja vorhin gelesen, dass wir aufgerufen werden, keine Schätze zu sammeln, gell? Eben nicht. Wir haben gelesen, wir sollen Schätze sammeln. Wir sollen sie nur an dem richtigen Ort sammeln. Und wie können wir das machen? Mit diesem Werkzeug des Gebens. Geben ist das biblische Sammeln. Geben ist das einzige Gegen Gift zur Habsucht und zum Materialismus. Es ist die Medizin, die uns von Egoismus befreien kann. Es ist die Medizin, die uns heilt davon, dass wir uns nur um uns selber drehen. Letzten Sonntag zeigte Attilio Sibin hier auf der Leinwand so eine Kette, die er zerreißen wollte. Diese Kette des Egoismus. Und das Werkzeug, der Bolzenschneider, den Gott dafür benutzt, das kann man als Geben bezeichnen. Es ist das Werkzeug, das die Ketten sprengt, uns losreißt von diesem sklavischen Hinterherhecheln von Besitz und Geld. Wir sehen, dass diese Kette, oder wir können an der Angst, etwas zu verlieren, erkennen, wie stark diese Kette in meinem Leben vorhanden ist. Was, wenn du es verlieren würdest, versetzt dich in Panik? Was zieht dir den Boden unter den Füßen weg, wenn es dir genommen werden würde? Wenn deine Antwort darauf materiell ist, dann hast du eine Ahnung davon, wo deine Kette in deinem Leben sitzt. Rüttelt es an deiner Identität, raubt es dir jede Freude, zieht es dir den Teppich unter den Füßen weg? Dann ist diese Kette aktiv in deinem Leben. Wir können schauen, uns mal angucken, wie dieses Werkzeug funktioniert. Und es ist eigentlich ganz einfach. Schau, Gott weiß, dass wir eine Sammelmentalität haben, gell? Wir sind Sammler. Und wir sind Menschen, die nach Glück streben. Wir wollen glücklich sein. Und die Bibel vermittelt uns nicht die Botschaft, hör auf, nach Glück zu suchen. Sondern sie sagt eigentlich, fang mal richtig an. Sie sagt nicht, hör auf, glücklich sein zu wollen, sondern sie sagt, gib dich nicht so schnell zufrieden, bis du wahres Glück gefunden hast. Und wenn wir gesehen haben, dass wir auf den Himmel geschaffen worden sind, wenn die Beziehung, zu der wir gemacht worden sind, zu der wir berufen worden sind, Gott selbst ist, dann wissen wir auch, dass nur bei ihm wahres Glück zu finden ist. Wirkliche Erfüllung, wirkliche Zufriedenheit. Dann ist es eigentlich diese Aufforderung Gottes an uns, dieses Werkzeug zu benutzen und zu sagen, fang an, wirklich Glück zu suchen, indem du gibst. Wir haben ja vorher gelesen im Matthäus-Evangelium, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Lass dein Herz deinem Schatz folgen. Mach es dir leichter, dein Herz an Jesus zu verlieren, indem du dein Geld vorausschickst. Manche sagen, ja, ich möchte gern ein Herz für Mission entwickeln. Ganz einfach, beginne zu investieren in Mission. Ich weiß nicht, irgendwie liebe ich die Gemeinde nicht so. Ganz einfach, beginne zu investieren in die Gemeinde. Und du wirst spüren, wie dein Herz deinem Weggeben, deinem Schatz folgt. Reichtum gibt dieses Glück nicht. Und ich möchte hier mal ein paar Superreiche zu Wort kommen lassen. John D. Rockefeller, einer der reichsten Menschen, die überhaupt mal gelebt haben, außer König Salomo. Ich habe viele Millionen verdient, aber das Glück haben sie mir nicht gebracht. Andrew Carnegie, ein Rohstoffhändler, ein Stahl-Tycoon, muss man eigentlich sagen, Mitte des 19. Jahrhunderts, hat gesagt, Millionäre lächeln selten. Henry Ford soll gesagt haben, ich war glücklicher, als ich noch Mechaniker war. Wahres Glück finden wir nur bei ihm. Lasst uns dieses Werkzeug verwenden. Randy Alcorn beschreibt in seinem Buch, Wo dein Schatz ist, ein kleines Büchlein, das ich sehr empfehlen kann zu diesem Thema, wie er in Ägypten unterwegs ist. Und sie sind in Ägypten unterwegs und der Freund, der sie dort herumführt, der leitet sie auf so einer ganz staubigen Straße irgendwo in so Slumgebiete rein, auf so einen ganz alten, vergammelten Friedhof. Und dann gehen sie auf diesem Friedhof herum und sie kommen zu einer Grabstätte Und auf dem Stein, auf dem Grabstein steht William Borden. Und er erzählt die Geschichte von William Borden, der 1887 geboren wurde und 1913 eben in Ägypten starb. Er war Yale-Abgänger. Er hat an der Yale-Universität studiert. Er hat ein riesiges Vermögen geerbt und wurde ein Jesus-Nachfolger. Er bekam ein Herz für Muslime und reiste nach Ägypten. Er verzichtete auf ein Auto, er gab Hunderttausende von Dollar aus für die Verbreitung des Evangeliums in Ägypten. Nach 4 Monaten in Ägypten erkrankte er an einer Hirnhautentzündung und starb. Unglaubliche Zukunft vor ihm, alle Türen standen ihm offen. Er entschied sich für diesen Weg. Auf dem Grabstein stand eine Inschrift und die lautete: Außer dem Glauben an Jesus Christus gibt es keine Erklärung für solch ein Leben. Als sie sich diesen Friedhof angeschaut hatten, gingen Randy und sein Freund zu dem Nationalmuseum zur Ausstellung von Tutanchamun, einer der reichsten Pharaonen, die es jemals gegeben hat. Er starb im Alter von 18 Jahren. Er wurde beerdigt in einer Pyramide. Die Grabkammer war verkleidet mit purem Gold. 3 weitere Grabkammern um die Hauptkammer herum waren angefüllt mit Tonnen von Gold. Ein goldener Streitwagen stand neben seinem goldenen Sarkophag. Randy Alcorn beschreibt diesen Kontrast innerhalb eines Tages als herzzerreißend, als aufwühlend. Und es gibt eigentlich nur eine einzige Wahrheit, die diese beiden unterscheidet. Ich wette, bereits 5 Minuten nach dem Tod des Pharaos hätte er sich anders entschieden, weil die Realität anders ist. Und diese Wahrheit lautet: Du kannst nichts mitnehmen, du kannst es nur vorausschicken. Du kannst nicht einen Cent mitnehmen, du kannst es nur vorausschicken. Schätze sammeln im Himmel, wir sollen geben, um Schätze zu sammeln. Na natürlich, die größte Belohnung ist Jesus selbst, die Begegnung mit ihm. Aber er möchte dich und mich belohnen. Und Schätze sammeln tun wir nicht nur mit unserem Geld und Besitz, das ist mir völlig klar. Die Bibel beschreibt Schätze sammeln als einen Akt, wo ich aus all den Ressourcen, die Gott mir gegeben hat, Zeit, natürlich auch Geld und Besitz, Freundlichkeit, meine Energie, meine Kreativität, meine Gaben, alles, was ich habe, alle Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen, wenn ich die Hände öffne und sie aus Liebe zu Jesus für seine Sache gebe. All das bedeutet Schätze sammeln. Jesus, jetzt kann man natürlich fragen, ja, Moment mal, aber jetzt kommt auch wieder der Egoismus und das Reichwerden wollen irgendwie durch die Hintertür, einfach verlagert auf den Himmel, gell? Ich möchte das versuchen, mit einem Beispiel zu verdeutlichen. Wenn ich meiner Frau Blumen schenke, das passiert leider zu selten, aber mal angenommen, es ist ja nur ein Beispiel. Wenn ich meiner Frau Blumen schenke und sie mir einen Kuss gibt und sagt: Boah, Schatz, morgen koche ich dir dein Lieblingsessen, dein Lieblingsgericht. Dann geht es ja nicht darum, ich bezahle dich jetzt für die Blumen, oder? Natürlich nicht. Es ist ein Austausch von Liebesbeweisen. Und genau das bedeutet Schätze sammeln im Himmel. Egoismus hat da keinen Platz. Gott sagt: Ich möchte dich einladen, dass du die Realität erkennst. Und ich gebe dir das Werkzeug des Gebens in die Hand, damit du das erlernen kannst. Und wenn du das tust, belohne ich dich, weil es mir zeigt, du vertraust mir mehr als der Versicherungsgesellschaft, in die du investierst, oder die Aktie von Microsoft, einfach um das auch mal gesagt zu haben. Oder was auch immer. Es ist ein Austausch von Liebesbeweisen. Und schaut, das ist auch der Grund, warum wir als Leitung gesagt haben, wir wollen dieses Thema mal ansprechen. Wir haben festgestellt, und das ist ja in der letzten Rechnung auch gesagt worden, dass mehrere 10.000 Franken weniger Spendengelder aufs Gemeindekonto eingegangen sind als das Jahr davor. Natürlich kann es unterschiedliche Gründe geben, warum man vielleicht die Spende woanders hingibt oder sie zurückhält. Da gibt es unterschiedliche Gründe. Aber einen Grund wollten wir als Leitung bewusst ausschließen, nämlich den, dass wir es versäumen, darüber nachzudenken, was Jesus für uns möchte. Deswegen reden wir über das Thema Geld. Deswegen kam der Attilio Sibien letzte Woche und ich rede diese Woche darüber, weil wir gesehen haben, Gott macht uns diese Aussagen in seinem Wort und er möchte uns befreien von einem Drehen um uns selber und dem Setzen aufs falsche Pferd. Als letzten Punkt, Punkt 3, möchte ich mit uns anschauen, wie kann ich denn den Umgang trainieren mit diesem Werkzeug des Gebens? Und da überschneidet sich jetzt einiges mit dem, was wir letzte Woche schon gehört haben. Ich möchte uns hinweisen auf Maleachi Kapitel 3, das letzte Buch im Alten Testament. Maleachi Kapitel 3, diese berühmte Stelle, die Verse 8 und 10, Seite 685. Darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt, sagt Gott? Aber ihr fragt, worin haben wir dich beraubt? In den Zehnten und den Abgaben. Und dann Vers 10. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei, und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Das Neue Testament macht keine konkreten Aussagen über die Menge, zu der wir aufgerufen sind zu spenden, irgendwie prozentual oder so. Sie zitiert diese Stelle, sie weist darauf hin, aber es gibt keine ausdrückliche Lehraussage zu diesem Thema. Mir ist in der Vorbereitung und in dieser Woche etwas ganz, ganz bewusst und deutlich geworden und ich merke, das ist ein Thema, wo ich gefordert bin. Das ist jetzt etwas, wo Gottes Wort mich angesprochen hat und ich überlegen muss, wie will ich das umsetzen. Da spricht es mich ganz direkt an. Ich möchte euch mit hineinnehmen, warum. Hier stehen zwei verschiedene Dinge. Hier stehen in Vers 8, aber ihr fragt, worin haben wir dich beraubt? In den Zehnten und den Abgaben. Schaut, ich habe bei mir selber persönlich festgestellt, wir als Familie, ich habe es schon in der Ausbildung gemacht, aber auch als wir geheiratet haben, haben wir von Anfang an gesagt, wir wollen einen Dauerauftrag einrichten mit dem Zehnten, der dann an die Gemeinde geht, damit wir darüber gar nicht nachdenken, das Geld gar nicht mit einkalkulieren und uns irgendwie, ich will nicht jeden Monat diesen Kampf, gell? Ich kenne mich. Deswegen, das ist dann einfach weg und dann mache ich es mir ein bisschen leichter. Aber jetzt, in der vergangenen Woche, habe ich feststellen müssen, ich behandle diese 10% wie eine Provision für Gott. Eine Provision für Gott ist eine prozentuale Beteiligung am Umsatz. So nach dem Motto, ich gebe dir 10%, aber dann lass mich bitte in Ruhe. Und das ist nicht die Haltung, die Bibel lehrt. Das ist die Haltung eines Eigentümers, der irgendwie einem Geschäftsführer auch einen Anteil gibt. Aber die Bibel sagt, wir sind nicht Eigentümer, nicht Besitzer. Mol, laut Definition schon, gell? Aber nicht Eigentümer. Sie sagt, wir sind Verwalter. Und ein Verwalter, der handelt mit der Haltung, 100% gehören Gott. 100%. Und so Was machen wir jetzt mit diesen 10%, die da im Raum stehen? Randy Alcorn schlägt vor, dass du diese 10% als Gabe, als Spende sozusagen benutzt als Stützräder wie beim Fahrradfahren. Sag, das sind deine Stützräder. Diese 10%, die plane ich mir fix ein, das sind Stützräder, weil ich lernen will zu fahren. Aber 100% gehören Gott. Und wenn er mehr möchte, wenn er mir etwas aufs Herz legt, wo ich mehr geben kann, dann will ich bereit sein, das zu tun. Schaut, wir sagen ja im Neuen Testament immer wieder, und das haben wir auch schon von hier vorne gepredigt, dass wir unsere Gaben einsetzen sollen fürs Reich Gottes. Und jetzt zum Beispiel, ich nehme mal die Gabe des Lehrens als Beispiel. Es gibt eine Grundbegabung, und dann soll man diese Gabe ja auch entwickeln und sie fördern, sie ausbauen, Bücher lesen, zum Seminar gehen, das trainieren. Und ihr erlaubt mir das fast wöchentlich, vielen Dank. Warum nicht die Gabe des Gebens trainieren, ausbauen? Wieso nicht professioneller Geber werden? Warum nicht diese Gabe genauso einsetzen wie alle anderen Gaben auch? Wie kannst du den Umgang mit diesem Werkzeug erlernen? Bist du noch auf Stützrädern unterwegs? Oder hast du schon fahren gelernt? Und bist mittendrin in dieser Entdeckungsreise, dass Gott dir Freude und Erfüllung gibt, weil du in sein Reich investierst. Du bist unterwegs in dieser Entdeckungsreise, wo du merkst, dass Gott segnet. Dass Gott beschenkt, wenn wir geben. Ich möchte mit drei Versen aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 8, diese Predigt für heute beenden. 2. Korinther, Kapitel 8, die Verse 2 bis 4. Dort erzählt Paulus den Korinthern von einer anderen Gemeinde. Die Nöte, die sie durchmachten, bedeuteten eine große Bewährungsprobe für sie. Und trotzdem waren die Gläubigen von einer unbeschreiblichen Freude erfüllt. Ihre Freude war so groß, dass daraus, trotz bitterster Armut, eine überaus reiche Freigebigkeit entstand. Die mazedonischen Geschwister gingen, das kann ich bezeugen, bis an die Grenzen dessen, was ihnen möglich war, ja sogar noch darüber hinaus, und sie taten es freiwillig und aus eigenem Antrieb. Und jetzt kommt der Vers, auf den es mir letztlich ankommt. Eindringlich und inständig baten sie uns um das Vorrecht, sich an dem Dienst der Hilfeleistung für die Gläubigen in Jerusalem beteiligen zu dürfen, als Zeichen ihrer Verbundenheit mit ihnen. Eindringlich und inständig. Sie haben die Realität wahrgenommen und sie haben gemerkt, ich muss auf die richtige Aktie setzen. Sie haben verstanden, dass das Werkzeug dafür das Geben ist. Und sie haben die Gelegenheit erkannt, dass sie hier in dem Fall der Jerusalemer Muttergemeinde die Gelegenheit hatten, dieses Werkzeug zu trainieren. Und sie haben gesagt, Paulus, nimm uns nicht die Möglichkeit zu geben. Mach uns keinen Strich durch die Rechnung. Du wirst uns nicht daran hindern, Schätze im Himmel zu sammeln. Ich weiß, wir haben nicht viel, aber wir wollen geben. Wir wollen Schätze im Himmel sammeln. Willst du das auch? Wie willst du damit umgehen? Ich habe einige Fragen auf dem Predigtflyer notiert, die uns vielleicht auch noch helfen können beim drüber nachdenken, persönlich oder im Hauskreis, dieses Thema weiter zu durchdenken. Ich möchte dich bitten, wenn du bereits Geber bist, ein erfahrener Geber, helf anderen, das auch zu lernen. Erzähl ihnen von deinen Erlebnissen. Ich fühle mich überhaupt nicht in der Lage, in irgendeiner Form von mir als Beispiel zu sprechen, aber ein Erlebnis möchte ich trotzdem erzählen. Und zwar, als so dieses Projekt Muscatlon in Kenia dran war, dann haben wir überlegt, ja Moment mal, der Flug und so weiter, das kostet ja eine ganze Menge Geld. Und dann haben wir angefangen, dafür zu beten. Wir haben angefangen, dafür dann zur Seite zu legen und zu sparen und zu gucken, wie geht das? Und wir haben so ein Deal mit Gott gemacht und wir haben gesagt, wenn Leute Geld spenden, so für den Muskathlon, dann werden wir das für die Kinder einsetzen. Wenn jemand Geld spendet und sagt, Tanja, das ist für dich, erst dann würden wir das für eigene Bedürfnisse nehmen. Und ich musste feststellen, in diesem ganzen Prozess im Vorfeld, wo es darum ging, wie kriegen wir das dann zusammen, dass Tanja fliegen kann, dass plötzlich das Denken sich verändert hat. Und man denkt weniger in diesen Kategorien, oh, der Flug kostet jetzt so viel und Zahlen und oh, das ist aber viel Geld, sondern plötzlich denkt man in so Kategorien, wie schaffen wir es, mehr Kindern zu helfen? Der Fokus verschiebt sich. Es ging gar nicht mehr so, es ging plötzlich nicht mehr darum, was können wir uns jetzt deswegen nicht mehr leisten? Wofür müssen wir jetzt noch länger sparen, was wir uns vielleicht anschaffen wollten? Es ging vielmehr darum, wie können wir noch mehr bewirken? Wie gelingt das? Und diese Verschiebung, die fühlte sich toll an. Das fühlte sich so an, als dass man plötzlich wirklich den Eindruck hatte, hey, wir sind dran, wir sammeln Schätze im Himmel, das ist gut. Lass dich doch auf dieses Abenteuer ein. Ich möchte euch einladen, ich weiß, das ist ein riesengroßer Bereich und wir haben das ganze Thema mit Sparen und so, das Ganze haben wir gar nicht beleuchtet. Lass uns miteinander im Gespräch bleiben. Dieses Thema nicht ausklammern. Miteinander reden. Geh zu einer Person, der du vertraust. Redet darüber, hey, wie machst du das? Wie trainierst du das Geben? Wie kann ich das machen? Ich glaube, das würde uns gut tun. Wenn wir aufhören würden, das auszuklammern und uns helfen, das auch in einem biblischen Sinne, im Sinne von Jesus umzusetzen. Amen. Wir wollen jetzt miteinander ein Lied singen und die Band darf schon mal hier nach oben kommen. Und dieses Lied trägt diesen Titel Mittelpunkt. Und ich glaube, gerade auch in dem Licht von einer Predigt und einem Nachdenken über das Thema Geld, kann das doch eine ganz neue Bedeutung bekommen.